Einfühlsamkeit bezeichnet laut Dorschs Psychologielexikon sowohl die Fähigkeit als auch die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zunächst zu erkennen und emotionale Anteile nachzuempfinden sowie kognitive Anteile zu verstehen, also deren Perspektive zu übernehmen. Und letztlich dieses Verständnis in passenden Verhaltensreaktionen auszudrücken. Dieses durchaus herausfordernde Unterfangen verlangt neben beidseitiger Bereitschaft und ausgeprägten interaktionalen Fertigkeiten auch passende Situationsbedingungen wie zum Beispiel interpersonelle Ähnlichkeit oder gute, ausgeglichene Stimmung. Den Gegenüber wahrhaftig zu sehen, dessen Wesenskern sichtbar zu machen, sowohl Bereitschaft, Fähigkeiten als auch die Schaffung optimaler Bedingungen ergänzen sich mit diesem Ziel im Gespräch mit Ihrem Moderator, Edgar Einfühlsam.
Und das bin ich, Mama, ich bin im Internet. Klingt irgendwie nicht ganz so geil wie Mama, ich bin im Fernsehen, denn im Internet kann ja jeder sein. Aber ihr seid im Internet, ich bin im Internet, wir haben wieder zusammengefunden. Mega. Ganz lieben Dank, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Edgar Einfühlsam, das habt ihr ja gerade schon gehört. Für alle, die mich noch nicht gehört haben, folgt mir auf Instagram, hinterlegt eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder im Streaming-Portal eurer Wahl. Ihr könnt mich jeden zweiten Donnerstag im Monat hören, wie ich mit sehr bereichernden Menschen spreche über Kunst, Politik, Popkultur und ihre Gefühle zu Kultur, Mensch und Natur. Das hier ist nicht mein einziges Format. Ihr könnt mir auch jeden vierten Donnerstag im Monat lauschen, wie ich gemeinsam mit meinem geistigen Bruder, Kollege Hartmann, im Podcast Nicht die Einzigen etwas weniger konzeptionell über diverse Themen von Lieblingsfilmen bis zur Gretchenfrage des Lebens mäßig zufriedenstellend, aber unterhaltsame Antworten finde. Innerhalb meiner Formate sammle ich pro Staffel oder pro Jahr immer für eine schöne, gute Aktion. Letztes Jahr haben wir, das heißt die schätzenswerte Community, die mich so umgibt, gesammelt für ein Kinder- und Jugendwohnheim. Dieses Jahr sagen wir aktiver denn je dem Faschismus den Kampf an und machen uns weiterhin für Demokratisierung stark. Schaut doch mal in die Shownotes, dort findet ihr die diesjährige Spendenaktion. Wir sammeln ein wenig Kohle, um dem Korrektivmagazin, welches wichtige journalistische Arbeit leistet, etwas zugutekommen zu lassen, aber dazu erfahrt ihr mehr in epischer Breite in den Shownotes. Heute unterhalte ich mich mit Kurt Tallert. Mit Kurt Tallert habe ich mich bereits schon einmal unterhalten, denn vielen ist er auch bekannt als Retro-Gott. Retro-Gott erschien das erste Mal mit seiner damaligen Band Hass und Hoden auf der Bildfläche mit fresher, frecher Boom-Bap-Battle-Rap-Musik, die heute ikonischen Status genießt. Dennoch ist Retro-Gott, und das hat er auch in unserem letzten Gespräch thematisiert, inzwischen weiter und steht inhaltlich nicht zu 100% hinter den Sachen, die er damals in dieser Form gesagt hat. Dazu auch noch mehr im folgenden Gespräch. Warum aber nun Kurt Tallert und nicht Retro-Gott? Der liebe Kurt hat ein Buch geschrieben, sein allererstes Buch geschrieben mit dem Titel Spur und Abweg. In Spur und Abweg begibt sich Kurt auf eine Reise in seine eigene Vergangenheit und vor allem in die seines Vaters und damit einhergehend in ihre gemeinsame Geschichte, in ihre gemeinsame Vater-Sohn-Geschichte. Harry Tallert war 58 Jahre alt, als er Vater des kleinen Retro-Gotts wurde. Als Halbjude wurde er 1944 von der Gestapo verhaftet, inhaftiert und wurde somit zu einem der Überlebenden der Massenmorde und Genozide des Dritten Reiches. Später als Journalist und SPD-Bundestagsabgeordneter tätig, gründete Harry Tallert eine Familie und wandte sich somit aktiv dem Leben zu. Kurt, 1986 in Bad Honnef geboren, ist sein jüngster Sohn und kam in den 12 gemeinsamen Jahren, die er mit seinem Vater hatte, in Berührung mit Spuren und Nachwirkungen aus dem Individuum heraus, was für die meisten seiner Altersgenossen maximal Schulbuchvergangenheit war. Bereits mit 6 Jahren besichtigte er die Gedenkenstätte Buchenwald und was ich sehr interessant finde und auch potenziell gut gleitenden Übergang in das Gespräch darstellt, das Kurt in dem Buch beschreibt, wie er sich schon damals sehr bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Oft ist es ja so, wenn Menschen ihre Kindheit in Büchern reflektieren, dass das Ganze so benannt wird, wie man das Thema aus seinem älteren Ich heraus nochmal neu reflektiert und bearbeitet. Aber das wird hier und auch explizit in dem Buch als feiner Unterschied hervorgehoben, dass er bereits als sehr junger Mensch schon eine sehr hohe Sensitivität für diese Thematik entwickelt hat. Und somit hoffe ich, ihr siedelt in eine bereichernde Gesprächsstunde über. Vielen lieben Dank nochmal, dass ihr dabei seid und nun viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, Hallöchen, meine Lieben. Und zwar heute, ich würde sagen, Retrogott, wie ich ihn in dieser Rolle auch schon mal zu verschiedenen Dingen befragen durfte, die natürlich quantitativ nicht ausreichend waren, um seine allumfassende Diskografie zu beschreiben. Aber heute sage ich, hallo lieber Kurt und danke für die Lebenszeit. Wie geht es dir?
Ganz gut, danke. Ja. Und selbst? Geht's dir auch gut?
Ich lebe meinen Traum und bin positiv berührt von der Frage, wie es mir geht. Nicht, dass ich unhöfliche Menschen interviewe, aber es ist ja relativ klar, wenn diese personell im Fokus stehen, ja. Dass es um sie geht. Ich habe selten, wie gesagt, die sind nicht unhöflich, diese Gegenfrage gleich zurückgespielt bekommen.
Ja, ist aber auch relevant.
Ja. Ja, also mir geht es, um die Frage aufrichtig zu beantworten, und das ist, glaube ich, thematisch sind das 5 Brücken in deine Richtung, durchwachsen bis gut, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mir sehr bewusst bin, ein privilegiertes Individuum zu sein, aber ich bin auch sehr getrübt, will ich gar nicht sagen, so ein bisschen eingefärbt in der Stimmung. Yeah. Durch dein Buch, weil wie das immer vor bestimmten Prüfungen damals so war, nicht, dass ich mich zwingen musste, weil yeah. Also so ist das bei Büchern immer bei mir, aber so mit nah anrückendem Interview habe ich tatsächlich mit jedem Tag mehr Zeit in diesem Buch verbracht.
Ja, okay, ja. Verstehe.
Und bin jetzt tatsächlich von diesem Feeling so ein wenig gesteuert und Es umgibt mich. Das hast du vielleicht sicherlich auch gehabt, wenn du thematisch in einem Duktus verortet bist, egal ob es jetzt Sachbücher sind oder belletristische Werke, dass einen das doch tatsächlich so ein bisschen die Lebenswahrnehmung färbt.
Ja, auf jeden Fall. Einen bestimmten Zeitpunkt. Ja, klar. Also gerade ne, auch die Arbeit am Buch war, da war ich auch irgendwie insgesamt, glaube ich, so circa 10 Jahre lang dran, so ne, mit Phasen, wo es intensiver wurde und so. Richtig intensiv wurde es 2018, als ich in den Besitz der Dokumente meines Vaters überhaupt erst komplett gelangt bin. Aber klar, solche Beschäftigungen beeinflussen so die gesamte Stimmung. Und es ist natürlich auch ein trauriges Buch. Also nicht erbaulich im Sinne irgendwie, dass das, ja, also es geht viel um Trauer, aber ich glaube trotzdem, dass es auch Momente des Trostes irgendwie darin gibt und man ja auch aus einer, wenn man jetzt einen Raum für Trauer geschaffen hat, in dem man sich dann, also mental und so aufhält, geht man daraus ja auch ein wenig, oder ich zumindest ein bisschen gestärkt raus, dass es halt gut tut, das auch mal zuzulassen. Deshalb hoffe ich, deine Stimmung nicht zu sehr getrübt zu haben, dass diese Nachdenklichkeit sich in konstruktiver Reflektiertheit dann irgendwie umwandeln lässt.
Progressive Melancholie nenne ich es eben auch gerne.
Auch gut. Ja.
Ja. Ja, das sind also ich halte mich sehr gerne in diesem Buch auf und bin auch jemand, der, das passt wirklich sehr analog zu der Tatsache, dass ich mich aufgrund der Gegebenheiten der Gegenwart viel auch thematisch damit beschäftigt habe. Ja? Also seit dieser Aufdeckung des wunderschönen Potsdamer Treffens, aufgedeckt durch das Korrektivmagazin Nähe Wannsee. Und der Grundsatzfrage, was passiert in den Landtagswahlen der neuen Bundesländer und wie können sich die geistigen Mechanismen zwischen herrschenden Herrschaften und rechten Ideologien reproduzieren und wiederholen und was können wir potenziell aus der Geschichte lernen und diesen Twist zwischen der Geschichte des Individuums, was ja dein Buch ist, ja, und dem, wie es gesamtgesellschaftlich Berührung erfährt, ist ein nicht bei mir abebbendes Thema, sowohl was die Bindung und auch die Faszination angeht. Und
ja, ich meine, ich glaube, genau, je nachdem, wie genau man hinschaut, ist es immer so, ne? Also wir alle als Individuen, Teile von Kollektiven, leben ja in einer, immer in irgendeiner Gegenwart, die mal irgendeine Epoche gewesen sein wird. So. Und so gesehen besteht dieser Twist ja immer, je nachdem, wie bewusst man es sich macht. Ich weiß halt nicht, also ne, was du ansprichst mit diesem Treffen in Potsdam, also zum einen, also inwieweit ist das jetzt von der historischen Tragweite? Für den Diskurs ist es natürlich eine ziemliche, ein ziemlicher Einschlag gewesen, auch gemessen an der Öffentlichkeit, die das erfährt. Aber die Ideologien, die da im Spiel sind, die sind ja nun schon ununterbrochen eigentlich auch seit 45 immer noch in Umlauf und haben auch dann an bestimmten, zu bestimmten Phasen oder an bestimmten Tagen all ihr bedrohliches Potenzial, oder was heißt all, das ist blöd formuliert, aber ihr bedrohliches Potenzial auch entfaltet in konkreter Gewalt. Jetzt weiß ich nicht, ne, also wir müssen ja jetzt auch nicht in eine Diskussion über dieses Treffen abdriften oder wie man das bewertet. Ich denke nur, da haben auf jeden Fall welche sozusagen, könnte man sagen, Wannsee-Konferenz gespielt. Aber ich glaube schon, dass hier, gerade wenn man mit so historischen Vergleichen anfängt, die ja nicht auf Gleichsetzungen abzielen, ist es auch durchaus wichtig und so der Redlichkeit irgendwie, aus Gründen der Redlichkeit geboten zu sagen, hier haben sich nicht Vertreter einer Regierung getroffen und einen konkreten Plan ausgearbeitet, den sie jetzt in die Tat umsetzen können. Ich finde das irgendwie schon, ist ein wichtiger Unterschied. Also damit will ich es nicht runterspielen, sondern einfach nur zu eruieren, wo stehen wir. Und ja, ich tue mich auch manchmal ein bisschen schwer mit dem großen Schulterschluss jetzt aller gegen rechts irgendwie, weil da sind ein paar Leute dabei, die dann medienwirksam gegen die AfD wettern, die aber sonst irgendwie nicht so auf Seiten derer stehen, die von dem Denken, für das die AfD halt am deutlichsten steht, die davon bedroht sind. Und ja, da bin ich einfach ein bisschen skeptisch.
Ja, aber absolut. Also erstmal, ich finde so, ich finde das gut, diese Diversifizierung als Anreicherung, und ich hoffe, oder ich hoffe jetzt für im Sinne aller Zuhörenden, dass das jetzt auch nicht falsch rübergekommen ist, dass ich es mir leicht mit einfachen Feindbildern oder Initialerlebnissen mache, auf die ich das reduziere. Ich denke, das Ganze, wie du gesagt hast, hatte mediale Treibkraft, dass überhaupt erstmal eine nicht unnennenswerte Politisierung für das erste Quartal 2024 umschlug. Aber natürlich habe ich jetzt nur ein stichprobenartiges Beispiel rausgefischt. Ich mache mir und damit will ich auch, um den Fokus auf dein Buch nicht zu verlieren, ganzheitlich Gedanken und analysiere historisch auch Konflikte, wenn wir auf den Gazastreifen blicken etc. und möchte geschichtliche Ereignisse nicht falsch für die Gegenwart instrumentalisieren, sondern aus ihnen lernen, weil, wie du schon gesagt hast, der Geist hinter der Sache, menschenfeindliche Ideologien etc., die sind schon im kleinsten subtilen miteinander beheimatet und Tatsache, wie wir als Gesellschaft miteinander klarkommen und in welche politischen Richtung wir analog Zeitabschnitt rücken, sind so multifaktoriell begründet, dass dass mir wichtig ist, das kurz in den Raum gestellt zu haben, dass mir das sehr bewusst ist. Und,
Und
das also ist natürlich
Und man, ne, trotzdem, ne, muss man ja sagen, eine Partei, die halt einfach immer mehr an Stimmenzuwachs erfährt, steht irgendwie ziemlich nah an diesem Denken, ne, dass irgendwie völkisch essentialisieren möchte und wieder darüber bestimmen möchte, wer jetzt dazugehört anhand von völkischen Kriterien. Und ja, also klar, versetzt auch mich das in eine Alarmbereitschaft. Nur bin ich irgendwie der Meinung, also mein Protest vor allem dagegen am effektivsten an der Wahlurne erstmal noch ausdrücken zu können und zu müssen. Das halte ich für wichtig.
Ja, absolut. Ja, und auch durch dein Buch, wie ich finde. Also meine letzte Folge war mit dem Philosophen Jans Gudlarek, in dem es auch in seinem Buch, wenn nicht jeder an sich denkt, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht.
Ja.
Und genau, meine Opposition sind Gespräche in den subkulturellen Formaten, die ich so mache, diese für mich nicht unwesentlichen Inhalte zu besprechen.
Mhm.
Und genau, meine Gedanken sind darauf zentriert, ohne dass ich die Lebensfreude dazwischen vergesse, was ja auch, um ein wenig aufs Individuum zurückzukommen, atmosphärisch in dem Buch relativ gut da ist. Also die ganze Heterogenität deines Daseins als Sohn im Kontext zu einem Vater, der einen unüblich großen Zeitabstand zu dir als kleiner werdender Mensch hat, ja. Und trotzdem, was ich faszinierend finde, ein Bewusstsein dieser Thematik auch aus den Augen eines kleinen Jungen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Abschnitt im Buch nimmt, als ihr eine Tante besucht habt und sich deine Mama mit dir die Gedenkstätte Buchenwald angeguckt hat, ja, meine ich, es gibt ja immer die Möglichkeit, Erlebnisse, Stimmung und auch politische Gegebenheiten aus dem erwachsenen Ich heraus durch das Ich deines sechsjährigen Blickes zu analysieren. Aber da ist schon eine Trennschärfe da, wie ich finde. Also du legst in dem Buch relativ gut dar, dass das nicht nur deine Interpretation des Erwachsenen kurz ist, sondern dass du auch damals relativ klare Erinnerungen hast, die du auch schon so ein wenig, also mit Blick auf solche historischen Zeitzeugnisse wie Buchenwald und den Geschichten deines Vaters, schon sehr konkret gefühlt haben musst. Also so habe ich das verstanden, auch als Sechsjähriger.
Da bin ich selber, also zum einen, das ist auch ein Punkt, an dem den viele benennen, die das irgendwie bemerkenswert erstmal finden. Ich lese da manchmal auch so eine gewisse Skepsis raus, die ich mir selbst gegenüber ja auch habe. Als ich das dann geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ey, waren das echt deine Gedanken damals? Und ne, ich da kann ich auch nur sagen, dass ein gewisser Raum für Autofiktionalisierung natürlich irgendwie da auch gegeben ist. Aber ich war selbst verwundert, dass ich das doch irgendwie mein ganzes Bewusstsein, auch so ein Problembewusstsein, Unrechtsbewusstsein, auch so für mein antirassistisches Denken, das damals natürlich noch gar nicht so genannt wurde, dass da wirklich eigentlich ein konkretes Datum für mich ich benennen kann, das wie so eine Initialzündung war. Und gleichzeitig aber auch habe ich mich dann gefragt, wie kann das sein? Also ich erlebe ja andere Sechsjährige, ich habe selbst zwei Kinder und habe irgendwie bemerkt, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit, mit der ich irgendwie in die Welt geschaut habe, schon vorher da gewesen sein muss. Eine Empfänglichkeit. Das versuche ich ja auch im Buch irgendwie so ein bisschen zumindest anzudeuten, ne, indem ich irgendwie über die ständigen Gespräche über Krieg, über Weltkriege und sowas thematisiere, was einfach bei mir im Elternhaus immer wieder aufkam. Ich glaube, überproportional im Vergleich zu meinen Altersgenossen und deren Elternhäusern. Und ja, irgendwie habe ich da schon, glaube ich, einiges auf meine Art und Weise begriffen, sofern das möglich ist, wo ich jetzt als Erwachsener von nicht allzu viel abgerückt bin im Verlauf der Zeit, sondern eher zwischendurch mal auch mehr in Richtung Zerstreuung gegangen bin und dann wieder zurückgekommen bin in Einsichten, die ich damals mit 6 Jahren hatte, als meine Mutter mir diese Dimensionen der Wirklichkeit irgendwie offengelegt hat.
Ja. Ja, das fühle ich zu 100%. Also genau, ich habe ja auch ein Kind und 2 Geschwister, die bedeutend jünger sind als ich und die ich als Kinder erlebt habe. Ja. Und ich meine, als du gesagt hast, so ein bisschen pro Zerstreuung, ich entdecke so eine sehr faszinierende, unbefangen und naturgegebene Weisheit bei manchen Kindern, die tatsächlich manchmal sinnierenderweise aus ganz banalen Momenten heraus und am Küchentisch sitzen, philosophische Dinge in den Raum schicken, ja? Während ich bei jungen Menschen, die ich dann in ihre Adoleszenz übergehend beobachten durfte, auch den Eindruck, übrigens bei mir selbst eingeschlossen hatte, dass dort nochmal eine Vertrübung der Intelligenz und kindgegebenen Philosophie stattfindet.
Ja, und ohne, auch, das böse bei mir, meinen, auch das hat bei mir definitiv stattgefunden, würde ich behaupten, so in der Zeit, ja, wo ich so zwischen 15 und Anfang 20 war, wo man es auch in meiner Musik hört, ne, dass ich habe ja damals auch viel, also irgendwann habe ich selber so versucht, mich so klar wie möglich davon auch zu distanzieren. So irgendwie Sexismus und vor allem Sexismus und homophobe Stereotype reproduziert zu haben und so. Und sich wirklich dem Banalen irgendwie ganz hinzugeben, das habe ich schon auch gemacht. Und das war dann irgendwann halt auch, habe ich dann realisiert, wie weit ich mich von dem entfernt habe, was ich eigentlich alles schon mal gecheckt hatte, so, ne, an wie wichtig es ist, auch eine politische Form von Empathie irgendwie aufzubringen und so,
aber das Leben findet,
es ist auch nur menschlich.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das Leben findet in Wellen statt. Ich bin an mir selber auch manchmal fasziniert, wie ich bestimmte Fokussierungen gefühlt durch Ablenkung verloren habe. Nicht mal Ablenkungen, die böse gemeint waren. Ich merke es ja in meinem eigenen Wohlbefinden, wo man auf sich aufpassen muss, auf seine Psyche, auf seinen Körper, Bewegung, Schlaf, Erholung, welche Inhalte fragmentierst du für dich? Und da kann es sein, dass du manchmal gefühlt so ein bisschen aus der Spur gedriftet bist und dann immer wieder neu zu vermeintlich essentiellen Themen auch zurückkehren musste.
Ja, um daran anzuschließen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, im Buch sind ja auch so ein paar Momente erkennbar, wo ich selber, ne, wo sich irgendwie so eine profane Alltäglichkeit in meiner eigentlich gerade total ernsthafte Beschäftigung irgendwie einnistet oder einschreibt. Und das ist aber halt Teil, also der von einem historischen Bewusstsein auch, finde ich, oder sollte es sein, dass da immer auch Alltag, Alltäglichkeit, Gegenwart mitgedacht wird. Und also das fand ich halt erzählerisch dann auch irgendwie wichtig. Also auch wenn ich teilweise in so einen Sachbuchmodus ein bisschen abgedriftet bin, aber trotzdem, ja, weiß ich nicht, über das Bier, was ich im ICE trinke, während ich gerade etwas über, also wissenschaftliche Lektüre zum Holocaust irgendwie lese, es gibt diese Sterilität nicht, die sozusagen ideal wäre, um in diese Auseinandersetzung zu gehen. Und das war mir irgendwie auch wichtig, diesen Punkt irgendwie ja, zumindest mit einzufügen, dass es diese Sterilität nicht geben kann. Ja.
Wie meinst du das genau?
Ja, dass wir hatten ja jetzt gerade davon gesprochen, dass sich irgendwie so sehr man auch irgendwie sich ernsthaftem widmet oder so sehr man von irgendwie einem politischen Bewusstsein getrieben ist und, und irgendwie versucht, ein moralischer Mensch zu sein und sowas, sich trotzdem irgendwie das Profane immer wieder auch bemerkbar macht.
Ja, und, absolut.
Das auszuklammern wäre irgendwie unmenschlich. Und ich finde auch, dass wir mittlerweile sehr, leider sehr gut darin geworden sind oder sehr fast schon neurotisch, irgendwie so eine moralische Erhabenheit anzustreben, so eine vollkommene Fehlerfreiheit. So, als würden wir immer irgendwem zeigen wollen, dass wir unsere Hausaufgaben ganz fleißig gemacht haben. In der Art, wie wir irgendwie uns zu allem positionieren müssen, zu allem was sagen müssen, alle immer einschließen müssen in unsere Perspektive. Und da, ich weiß nicht, diese so eine allumfassende Empathie wird dann vielleicht auch irgendwann nur noch eine Karikatur davon.
Absolut.
Und ich will nicht ausschließen, dass ich diesen Gefahren auch hier und da irgendwie anheimfalle. So, und dann wird es halt ein bisschen unmenschlich.
Absolut, ja. Ja, ich will nicht die Vokabeln Twitter-Moralismus bedienen, aber unter solche Narrative fällt ja teilweise das Ganze. Ich kann das verstehen, wenn wir uns in Intervallen aufhalten, in denen wir Humanismus, Menschlichkeit und Solidarität für uns anders und neu entdeckt haben. Ja, das hatte ich auch schon mal mit einem Gast, das Thema, wenn du frisch in die linke Kulturbubble auf einfliegst und du auf vielleicht auch aus klassischen Schulzeiten mit Mobbing-Erfahrungen etc. kommst und dann siehst, es gibt eine kulturelle Ecke, in der solche Werte erstmal propagiert werden, sowohl inhaltlich auf Bühnen oder auf Demos, ja, dann ist das okay, wenn du mit Anfang 20 hier und da mal mit einem stolzen moralischen Zeigefinger unterwegs bist, weil du gerade diese Inhalte und Werte für dich neu entdeckt hast. Mit fortwährender Betriebswärme und Praxistauglichkeit sehe ich das wie du, dass dieser Idealismus, denn mir ist auch wichtig, so wenig Leuten wie möglich auf die Füße zu treten und grundsätzlich empathisch zu sein, immer nur bedingt praktikabel ist. Und sowohl sich selbst gegenüber als auch anderen ist es auch total okay, diese Kerben und Lücken zuzulassen und zu zeigen und sich vielleicht auch aber gleich von vornherein anders darzustellen. Ich bin kein Priester, ich bin kein Missionar etc. Ja, ich bin suchend und ich will gerne, dass wir unser Miteinander so freundlich und einfühlsam wie möglich gestalten, aber bin mir bewusst, dass das in Perfektion und Formvollendung eben utopisch ist. Ja,
da stimme ich voll zu.
Das ist aber auch ganz gut, also du hast vorhin von Sachbuch gesprochen. Ich bin jemand, der auch immer interessiert, so die ein oder andere Kritik zu Büchern, Filmen, musikalischen Werken, die mir gefallen, liest, da mich und dann natürlich auch noch das Privileg habe, mit vielen Menschen zu sprechen, und wie jetzt in dem Falle mit dir, da mich die Interpretationswelten interessieren, sowohl die deinige, des eigenen Werkes, denn das ist ja jetzt nun irgendwie fertig und abgeschlossen und selbst du wirst ja quasi eine Interpretation haben, meine eigene und deckungsgleich auch die von kundigen Menschen, und da wurde das, sicherlich hast du dir das hier und da auch mal reingezogen, ganz unterschiedlich rezipiert, von wohlwollend bis zu eine durchwachsenere Kritik, die ich gelesen habe, wo ich die Herangehensweise verstehen konnte, aber die Auslegung so nicht gefühlt habe, dass es relativ wenig stringent wäre, das Buch, weil deine Reise machst, ja, und hier und da halt auch einfach so Subbereiche streifst, ja. Wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme, wenn im Kontext zu deinem Vater, der gerne Winnetou geguckt hat, du kurz für eine halbe Seite das Thema Winnetou extrahierst und auch so ein bisschen deine Haltung dazu besprichst. Und ich finde das aber super okay, weshalb mich noch mal ein wenig interessiert, welche Intentionen das Buch denn für dich hat, ob es denn nicht vielleicht sogar mehrere sind. Also zum einen nach innen gerichtet, deine eigene Bearbeitung der Sache, aber von was du glaubst, ich glaube, das ist auch nicht militant fixiert, was du glaubst, was das Buch für andere sein kann, ja, aber mutmaßt oder welche, um eine klare Frage daraus zu machen, welche zwei Intentionen einmal für dich nach innen gerichtet, aber auch nach außen gerichtet hat das Buch?
Ich will erstmal nochmal einen Schritt zurück, dass ich keinen linearen Text im Sinne einer linearen Geschichte geschrieben habe, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache oder in meinem Begriff von Geschichte, dass das Ganze irgendwie nicht so funktioniert, dass sich heute eben linear aus der Vergangenheit entwickelt und so sich das erzählen lässt, sondern es geht ja gerade um die Überlappungen verschiedener Zeiten, die immer noch stattfinden und die immer noch auch wiederum ganz neue Querverbindungen hervorbringen. So gesehen ist die Vergangenheit immer noch da und hat immer noch ihr Eigenleben. Und das Ganze, ich sehe das Ganze wie so etwas, das ewig zusammenwächst und daraus wächst was Neues. Und deshalb wollte ich auch gar keine Geschichte erzählen, sondern ich glaube eher, dass ich ein bisschen so meinen State of Mind auch ein bisschen beschreibe. Eine grundlegende Intention war, eben aus den Dokumenten meines Vaters was zu machen, einen Text daraus entstehen zu lassen, einfach um, es ist für mich schon mal eine große Genugtuung, dass seine Gedichte, seine Gedanken irgendwie jetzt als in geschriebener Form zugänglich sind für mich, für meine Verwandten in erster Linie, für meine Familie und aber auch für ein breiteres Publikum. Und diese Erfahrung, die halt immer so im eigenen familiären Gedächtnis mehr oder weniger gefangen war, wo mein Vater zwar Trost gefunden hat, aber wo er doch sehr isoliert war damit, dass das sich jetzt einfügt als ein kleiner, bescheidener Beitrag in einem größeren Gespräch, das nicht aufhört. Und das war für mich ganz wichtig. Und gut, was diese Geschichte dann, das funktioniert halt wie so Kontraste von Farben. So die eine Farbe wirkt anders, wenn sie neben Gelb ist, als wenn sie neben Grün erscheint. Und genau so erscheint auch der Fakt, dass mein Vater gerne Westernfilme geguckt hat, für mich in einem anderen Licht, wenn ich weiß, dass die Amerikaner, so jetzt mal salopp, also so als sehr allgemeiner Begriff, für ihn die Befreier waren. Und dass er vielleicht deshalb auch etwas unkritischer gegenüber diesen Filmgenre sein konnte, das ich als ein Propagandagenre empfinde. Da kann man drüber streiten, das war für mich, gerade als jemand, der mit Rapmusik sozialisiert worden ist und auch da irgendwie so ein gewissermaßen ein postkoloniales Propedeutikum erfahren hat, für mich war das irgendwie befremdlich. Und ich denke schon, dass das seine Berechtigung hat, auch über Winnetou zu sprechen, wie mache ich das jetzt in dieser Interviewsituation, ohne dass das holzschnittartig wirkt, aber ich glaube, einiges von dieser Blut- und Bodenideologie, die der Nationalsozialismus und die Hitler halt vor allem vertreten hat, dass einiges davon seine Ursprünge in den kolonialen, imperialistischen Aggressionen von Seiten Europas in auch der sogenannten Neuen Welt, in Amerika, dass das da seinen Ursprung auch oder Vorformen hatte, diese Art zu denken, und dass diese Art zu denken auch irgendwie in diesen Filmen idealisiert wird, glorifiziert wird. Ja, darüber kann man trefflich streiten. Aber ich denke schon, dass es für mich ist es wichtig, auch hier eine Sensibilisierung, wenn ich darüber spreche, dass mein eigener Vater betroffen war von dem Völkermord an den europäischen Juden. Und da diese direkte Verbindung mache, wäre es für mich halt ignorant, die Gleichzeitigkeit zu leugnen, die auch heute noch besteht. Ja. Und da geht es nicht um Vergleiche und Relativierungen. Es geht um Kontinuitäten, um Querverbindungen, die geschichtlich und vor allem geistesgeschichtlich nicht so einfach wegzuwischen sind. Jedenfalls fände ich es ignorant zu leugnen, dass noch heute der Völkermord an der indigenen Bevölkerung Amerikas nicht nur geleugnet wird, sondern teilweise auch heute noch vonstatten geht. Natürlich durch subtilere Formen, könnte man jetzt sagen, oder das, aber wie subtil das ist, das hängt also auch davon ab, wie sehr man sich mit der Materie mal befasst hat. Und ne, ich kann das jetzt an dieser Stelle nicht erschöpfend darstellen. Ich konnte das auch in meinem Buch nicht erschöpfend darstellen. Und ich kann aber den Effekt nachvollziehen, dass jemand davon gewissermaßen irritiert ist oder genervt oder ne. Aber auch das, diese Irritation ist vielleicht auch ein wertvolles Moment in der Kunst. Also Kunst darf auch verstören, darf irritieren, darf nerven, darf, also und zum Beispiel auch so dieses Ausufernde von Beschreibungen oder das Abdriften in irgendwelche Subthemen ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei einem konkreten literarischen Vorbild erlebt habe, bei Jorge Semprún, der als Kommunist, als sogenannter Rotspanier in Buchenwald inhaftiert war. Und der das, finde ich, in seinem erzählerischen Werk auch macht, der dann auf einmal seitenweise über Hegel schreibt und über Marxismus philosophiert, obwohl er eigentlich erzählen will, wie er da in dieses Lager geraten ist und was das mit ihm gemacht hat. Aber da bin ich wieder bei meiner Sterilität, die es halt nicht geben kann. Und es ist schädlich, diese Querverbindungen doch bitte unterlassen zu wollen, weil wir uns heute nur mit dem beschäftigen wollen, was zwischen 33 und 45 stattgefunden hat. Das halte ich für gefährlich. Aber eingedenk der Möglichkeit, dass ich natürlich Fehler mache bei meinen Querverbindungen und so. Und ich meine, hey, das ist dann Diskurs.
Ja, voll. Das muss nicht nur aushaltbar sein, klingt zu drastisch, sondern einen dezidierten Austausch ermöglichen. Also ich finde, du hast genau, was du jetzt gerade ausgeführt hast, bondet mit dem Narrativ, was wir vorhin gesagt haben. Also, ne, oder was du nochmal wiederholend und gut umklammernd gesagt hast, diese Sterilität. So, wir leben in Widersprüchen, diese Ambiguitätstoleranz braucht es, da wir ja auch als Individuum gar nicht in der Lage sind, alle Gefühlsebenen, die ein Mensch in Gravitation zu den unterschiedlichsten Themen, auch aus dem Blick seiner verschiedenen Rollen, die er einnimmt, zu betrachten.
Ja, ja, ja.
Natürlich kommst du da in Rollenkonflikte.
Vielleicht kann man es dabei auch nur falsch machen. Ne? So, ich bringe in demselben Kapitel auch noch einige schwarze Perspektiven auf Deutschland. Also aber nicht schwarze Perspektiven aus der heutigen Zeit, so, sondern zeitgenössische, also James Baldwin, Du Bois, Jesse Owens, Und nein, ich kann damit natürlich nicht erschöpfend irgendwie jetzt darstellen, wie war das denn dann aus schwarzer Perspektive, weil es auch da diese eine Perspektive natürlich nicht gibt, wie es nicht die eine deutsche Perspektive, nicht die eine jüdische Perspektive gibt. Und sicher habe ich da irgendwie Dinge gesagt, die man auch komplett anders sehen kann und so. Und wenn ich zu Diskussionen anrege, ist das ja auch gut, aber ja. Diese Vielschichtigkeit ist mir echt, die liegt mir am Herzen irgendwie, weil ich glaube, dass die auch meinem Vater am Herzen lag. So schwierig das auch sein mag, habe ich ein weiteres Ziel, das ich mit dem Buch auch verfolgt habe, ist vielleicht das Denken meines Vaters auch ein bisschen auszuformulieren, weil ich finde, er hatte ein paar sehr wertvolle Einsichten, die jetzt, wo er jetzt vielleicht nicht der Einzige war, der die hatte, aber dass die gehört werden, ne? Und er war jemand, der sehr bedacht war auf die ganzen Graustufen und die Ambivalenzen, die solche Geschichten irgendwie mit sich bringen.
Richtig, genau. Nö, also dem stehe ich ja auch sehr gewogen gegenüber, ne? Nicht? Also das versuchte ich auch zu differenzieren, ja? Ja. Dass ich da jetzt nicht kongruent mit dieser einen Review irgendwie genau stehe, um Gottes Willen.
Oh. Aber ist ja auch okay, muss ja nicht jeder
mal buchen. Genau. Nö, ach, um Gottes Willen, das ist die Wertung und wie viel Lebenszeit jemand investiert in deine Kunst oder nicht, ja. Mhm. Zumal, wenn Menschen mit Abneigung und der Ausformulierung ihrer Abneigung trotzdem ganze Tweets füllen, dann haben sie sich ja auch irgendwie damit beschäftigt, ja.
Ja.
Man weiß ja auch nicht.
Winnetou ist auch echt ein Reizthema. Das finde
ich echt. Ich denke, das hat man in vielen Aspekten. Ich musste innerlich schmunzeln, da ich tatsächlich auch in der Verwandtschaft Menschen kenne, die sehr gerne Winnetou gucken. Mich hat das auch sehr gelangweilt als Kind. Also ich konnte dort wirklich wenig Anklang finden. Schon als Kind habe ich mich da weggedreht, ohne jetzt auch inhaltlicher oder ideologischer Natur die vielschichtigen Auslegungsmöglichkeiten zu kennen. Und wahrscheinlich, ich habe mich historisch jetzt nicht allzu breit mit Karl May beschäftigt, mit vielen popkulturellen Exponaten, egal ob literarisch oder whatever, ist es so, dass vielleicht nicht jeder Literat oder Geschichtenerdenker unbedingt vordergründig menschenfeindliche Ideologien auf die Straße bringen wollte, sondern es romantisierte popkulturelle Verklärungen gibt, die impliziert haben, dass es erstmal, so wie du das auch gut beschrieben hast in dem Kapitel, sehr reizvoll wirken lassen, wenn irgendwelche Strahlfiguren oder erstarkten moralischen, integeren konsistenten Figuren da auftauchen und diese Weltenberührung so romantisch darstellen. Ich meine, dem stehen ja auch neuere popkulturelle Sachen gegenüber, wie der letzte Martin Scorsese-Film, Killers of the Flower Moon, der ein ganz anderes Licht wirft auf die Art und Weise, wie entweder amerikanische weiße Menschen, die indigenen Völker behandelt haben, oder eben auch das ganze postkolonialistische. Und ich glaube, das ist das Ding, dass die Leute immer schnelle Lösungen und eindeutige Resümees suchen. Yeah. Aber du hast das relativ gut gesagt. Und das ist für viele so unbefriedigend. Es ist nicht über eine Headline oder 140 Zeichen gelöst, sondern es ist über einen stetigen Dialog, der ein Leben lang währt und nie fertig ist, gelöst. Da, wie du ja auch gut gesagt hast, je nachdem, mit wem du redest, alles anders kontextualisiert werden muss. Es gibt nicht die universelle Formel oder das universelle Statement zu diesem einen Thema.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Interessant sind ja auch die verschiedenen Medien, Dinge zu äußern. Also ich war, mich hat es regelrecht geflasht, als ich da nochmal so ein wenig Musik von dir durchgehört habe in Vorbereitung, als ich auf dem Album Vom strengen Geruch des lockeren Lebens zusammen mit deinem Partner in Spee, Hulk Hogan, gelandet bin. Und dort es ja auch diesen Track Andenken gibt, der ja verkürzt formuliert, das Buch in Songform ist.
Ja, sehr verkürzt.
Wenn man es sehen möchte.
Ja.
Und wie der natürlich eine ganz andere Tonalität aufweist als das Buch, weil dort in Retro-Gott, Boom-Bap-Manier die Stimmung ganz anders ist als im Buch. Ja, ne? Also du sortierst ja oder gibst ja die Stimmung allein durch die durch den Flair des Songs ein wenig vor und dann haftet ja, ich weiß gar nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig, deinem Rap-Stil so ein unterschwellig maliziöses Grinsen an, dass ich irgendwie, zumindest gemäß meiner Interpretation, der Frequenzbereich deiner Stimme macht das, was da so mitschwingt. Ja? Also es ist tatsächlich, wirkt der Track unbefangener. Ja. Ich weiß gar nicht, ob intendiert oder nicht intendiert.
Ja, ich meine, der Song hat deine Signature-Moves. Der Song hat ja irgendwie eine hoffnungsvolle Komponente. Und das, was da am Schluss steht, ist ja das, also ein Gedanke, den mein Vater einfach auch sehr hochgehalten hat, nämlich nicht zurückzuhassen und sich vom Hass nicht vereinnahmen zu lassen. Und das ist ja, also das ist ja eine, wenn man so will, eine hoffnungsvolle Botschaft, die ihre Berechtigung, also ich meine, mein Vater hat das so gesagt und wer bin ich, das in Frage zu stellen, ne? Aber trotzdem ist es auch nur eine Facette. Die andere Facette ist die Verletztheit nichtsdestotrotz, die ich an ihm beobachtet habe, und diese Facetten haben dann halt im Buch nehmen die einen viel größeren Raum ein. Das wäre vielleicht in dem Song, hat es nicht so seinen Platz, aber das habe ich schon, ist etwas, was ich an ihm auch immer sehr bewundert habe. Aber deshalb ist sozusagen der Song Andenken, soll eben diese sehr konstruktive Seite an ihm auch wertschätzen. Und ich glaube, dass das auch heute, in der heutigen Zeit, uns eigentlich ein sehr guter Rat ist. Ich habe das letztens mal, glaube ich, in Worten von Michel Friedmann irgendwo gelesen, der das so gesagt hat, dass gegen Hass halt eigentlich Respekt das beste Mittel ist. Und das fand ich irgendwie sehr gut. Also es schließt ja ein, schon mal auch nicht zurück zu hassen, aber dass man dem Hass jetzt auch nicht unbedingt Liebe entgegensetzt, ja, wie das so sozusagen die christliche theologische Herangehensweise ist, sondern eben mit Respekt. Also das Gegenteil von Hass ist nicht Liebe, vielleicht auch, weil Liebe genauso obsessiv sein kann wie Hass, sondern Respekt. Das ist ja auch, schließt ja auch eine gewisse Distanz ein und vielleicht auch eine Differenzierbarkeit. Und ja, das hat mir irgendwie immer sehr imponiert, auch an meinem Vater, weil das heißt auch so viel wie, dass Gespräche weiterhin möglich sind und dass das Gespräch nicht irgendwie abbrechen muss. Ne? Auch in der Nachkriegszeit, also er war ja jemand, heute reden wir darüber ja auch recht phrasenhaft, ne? Wie über die gescheiterte Entnazifizierung und so und empören uns darüber. Aber wir haben auch keinen blassen Schimmer davon, wie schwer das gewesen sein muss. Also auch, wenn ich an jemanden wie meinen Vater denke, der halt einfach nur auch irgendwie endlich mal unbefangen da sein wollte und am politischen System teilhaben wollte. Und wenn man da irgendwie in so eine Rache, so einem Racheaffekt nachgibt, der emotional betrachtet natürlich seine Berechtigung hat, aber dann steht man sich auch selbst im Weg. Und ja, ich glaube, auch heute, wenn ich, ne, ich jetzt einen ganz krassen Schwenk mache, ohne dass ich da groß was zur Debatte beitragen will, aber mir den Nahostkonflikt beziehungsweise den Konflikt um den Nahostkonflikt anschaue, habe ich einfach selten das Gefühl, bei Teilnehmerinnen dieses sogenannten Diskurses, dass die in irgendeiner Weise respektvoll ihrem Gegenüber sich zu Wort melden. ich vermute da richtig. Oft, ich höre da oft, egal wie viele Sachargumente oder irgendwas da enthalten ist, meine ich da immer ganz viel Disrespekt und oder Mangel an Respekt vor dem Gegenüber auch herauszulesen. Und das, ich glaube, daran kränkelt der ganze Konflikt. Und das ist nicht
nur
halt,
es muss immer so, entschuldige, es muss immer so kompetitiv sein. Ich denke, Kill Them With Kindness hat seine Grenzen und ich mochte auch dieses Antagonistische, das du zu Hass jetzt so formuliert hast. Vielleicht muss es für mich meine eigene Interpretation oder Auslegung insofern modifizieren, dass ich sage, die adäquate Reaktion auf Hass ist auf jeden Fall nicht der Spiegel des Verhaltens, ja. Und ich mochte auch die Heterogenität, die du in Referenz auf deinen Vater dargestellt hast, gerade als du in dem Punkt an dem Buch in euer abgebranntes Haus kamst, ja, und dort die Briefe rausgeholt hast und auch so Vergangenheitsreise betrieben hast, wie er in dieser Heterogenität aus legitimer Verletztheit, aber eben auch Progressivität, wie ich sie gerade rausgehört habe, unterwegs war. Und so sind wir ja. Wir können immer unterschiedliche Versionen unserer selbst abrufen und das entdeckt, glaube ich, jeder an sich, ja, dass wir mal kampfeslustiger sind und dass wir mal geerdeter sind und auf Basis dieser Erdung konstruktivere, deeskalierendere Gespräche führen können. Und was ich jetzt für mich so ein bisschen auf die Mit-End-30er anstrebe, ist, das habe ich bei dir schon für mich sehr gut rausgehört oder gut gefunden, einfach nicht in diese Arroganzen zu rutschen. Ja? Ich weiß ein bisschen was, ich habe mich beschäftigt mit Dingen, aber ich will dich jetzt nicht militant überzeugen und dass diese gesellschaftlichen Themen wie der Gaza-Krieg, der Ukraine-Konflikt etc. für viele gefühlte Platzhalter-Themen sind, in denen ganz viele Menschen mit ihrer Expertise und ihrer Überzeugung glänzen wollen, bringt für mich den Diskurs überhaupt erst gar nicht mal ordentlich auf die Straße, denn im Idealfall, wenn ich jetzt schaue, wie wir zu Hause Themen angehen, die wir wirklich lösungsorientiert bewältigen wollen, dann ist das ein sehr unarrogantes, sanftes und vorsichtiges Miteinander, ne? Indem man versucht, dialektisch so viele Wahrnehmungen der gleichen Situation wie möglich nebeneinander zu legen und zu schauen, wie man danach erstmal überhaupt zu einer potenziellen Annäherung kommt. Klingt sehr theoretisch, ich weiß, aber hat für mich überhaupt erst die Möglichkeit, auf eine ordentliche Praxisebene zu kommen, was ich mir, wenn ich die vielen verschiedenen Gemüter und Sozialisationen in unserer Gesellschaft angucke, nachvollziehbarerweise schwierig vorkommt.
Ja. Der Ausgang war ja eben so schon eine gewisse Ambivalenz zwischen der Stimmung in Andenken und dem Buch, wobei ich auch bei Andenken, es ist halt ein Rap-Song, es ist ein Hip-Hop-Song und da, es ist auch irgendwie, habe ich mich natürlich irgendwann gefragt, ist das überhaupt das adäquate Medium, so um dieses Thema da unterzubringen. Aber gerade das ist zum Beispiel auch was ich auch in Rap-Musik definitiv so sehe, dass halt eigentlich kaum ein Künstler immer nur eine Seite hat, sondern ne, da gibt es ernste Songs, nachdenkliche oder vielleicht auch sogar in einem Song können diese Stimmungen und Themen und Fokussierungen schwanken. Auch da ist halt nichts steril. Das finde ich irgendwie wichtig und in dem Song hört man ja auch irgendwie dieses von James Brown, dieses Gotta Get Over, und was noch, da ist noch was anderes. Naja, auf jeden Fall irgendwie dieser Grundimpuls irgendwie, den ich von Hip-Hop immer empfunden habe, dass man auch aus einer Leidenserfahrung, was nicht irgendwie ein Opfertum macht, sondern halt eine Ermächtigung, irgendwie eine Geste der Ermächtigung, dass man sich die Geschichte zu eigen macht und zu einem Selbstbewusstsein auch irgendwie transformiert. Deshalb darf der Song durchaus diese treibende vielleicht positive Stimmung haben, eine gewisse Funkiness. Ich meine, ne, der Blues, so als auch der Ursprung dieser Musik, ist schon immer von dieser, genau dieser Ambivalenz geprägt gewesen. Und das ist etwas, was ich sehr wertschätze.
Ja. Ja, absolut, ja. Ja, es war auch einfach, für mich hatte das Ganze, auch wenn die Biografie deines Vaters jetzt für mich in keinster Weise mit dem Schmunzeln assoziierbar ist, aber trotzdem ein Schmunzeleffekt. Ich hätte mir ja auch in deiner nicht unerwähnenswerten, quantitativ breiten Diskografie ein anderes Album rauspicken können. Ja. Und dann lief dieser Song überraschenderweise, dass ein und dasselbe Thema durch verschiedene Medien und sehr viele verschiedene Stimmungen abbildbar ist, finde ich eher positiv bis interessant. Ne? Also man hätte wahrscheinlich nicht umsonst, ich meine, die Ärzte haben mal ein ganzes Album über Frisuren gemacht, ja? aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln. Und das finde ich okay. Ich weiß, jedes Medium hat seine Grenzen und viele Menschen, die jetzt aktuell Kunst rezipieren, und so breit war ja die Art der Rezipierenden noch nie, die suchen auch immer in Liedern und in Filmen oder Büchern Vollständigkeitsansprüche gefühlt, ja. Gerade wenn das Ganze historischen Kontext aufweist. Und ich denke, das Medium ist begrenzt und es muss seitens des Erzeugers, der Erzeugerin eine Entscheidung fallen, ob man alle Dinge oberflächlich mit abbilden möchte oder ob man sich auf ein, auf Dinge, aber auch dann greifbare und ordentlich beleuchtete Dinge fokussiert.
Ja, ich glaube, also, und ich bin da eher auf der Seite des Ausschnitthaften. Also ich glaube, das ist dann auch das Authentischere, auch in der Literatur. Ich mag es, an den Gefühls- und Gedankenwelten teilzuhaben, die für mich vielleicht auch nicht immer sich so erschließen, die vielleicht sogar böse oder abstoßend sind. Dass gerade die Kunst gibt irgendwie auch Raum dafür. Und ich glaube, da lernt man am meisten, wenn man sich irgendwie ein bisschen mit dem auseinandersetzt, was einem, was nicht so ganz immer dem eigenen Denken entspricht und dem eigenen Fühlen. Das muss immer ausschnitthaft bleiben irgendwie.
Ja, finde ich gut. In welcher Relation standen deine Kinder so im Vorschulalter zu Bösewichten? Gab es da Unterschiede oder waren die gleich, meine Tochter präferiert, weil du gerade sagtest, was einem selber nicht liegt, die präferiert sehr die Berührung mit unterschiedlichen Bösewichten. So, also vielleicht benennt sie das noch nicht so bewusst, aber unterbewusst fasziniert sie, glaube ich, trotzdem sehr, was die so antreibt. Sonst würde sie in der Nachbearbeitung nicht so viel sich damit auseinandersetzen.
Ja, ich glaube, also das ist bei allen Kindern gibt's, oder nicht bei allen wahrscheinlich, aber bei vielen, und ich habe das auch erlebt, diese Faszination, ne, ich schreibe ja in dem Buch auch da über die Kindergartenzeit, mit wie dann Star Wars auf einmal ein Thema ist und so. Und davon geht eine Faszination aus, was Menschliches ist. Also ich beschreibe, oder mein Vater hat ja auch seine anfängliche Begeisterung thematisiert für die Hitlerjugend. Dieses Gefühl, dazugehören zu wollen und dann eben auch jemand zu sein, ne? Bestätigung zu bekommen und viel zu spät dann zu merken, viel zu spät und dann auch noch am eigenen Leib das Bedrohliche daran zu realisieren. Aber es ist, glaube ich, wir können uns davon alle nicht frei machen.
Ja. Mir blieb ein Punkt noch so etwas unbeantwortet, wobei natürlich die Nebenkriegsschauplätze immer wahnsinnig interessant sind, um da auch reinzugehen. Nämlich die Intention was das Ganze für andere Menschen sein kann. Ich denke, also nicht nur dein Buch, sondern ich habe mir das auch so beim Hören deiner Musik wieder gedacht. Zum einen bin ich amüsiert, wie du in spielerischer Manier Sachverhalte mit Bildern benennst, ja, also ob das jetzt, warte mal, ob ich das jetzt nochmal richtig zusammenbekomme, ob das jetzt bei stabile Seitenlage oder hinterher ist, wenn du eben sagst, ne, unser horizontaler Tellerrand streift unsere Gartenzäune etc., das ist jetzt nicht wortgenau
unsere
da.
Unsere Tellerränder schmücken Gartenzäune, ja.
Ja, genau, genau, danke. Ja. Und das ist jetzt nur eins von tausenden Beispielen, die mir bildhafte Freude bereiten. Da du das ja, wie gesagt, mit so einer sich konsequent durchsetzenden und verbal spielfreudigen Humoristik irgendwie machst, ja.
Also zielst du auf so eine Gemeinsamkeit auch ab jetzt oder in der Arbeitsweise sozusagen, in der Herangehensweise?
Du hast es relativ gut zur Hälfte für mich schon antizipiert in deinen Ausführungen zu Kunst, ja, und auch, wie hast du es genannt, Ausschnitthaftigkeit, ja.
Ja.
Genau. Dichte dir in keinster Weise, eine Hybris an, was das für jemanden sein soll. Dein ganzer Habitus, dein ganzes Auftreten spricht schon dagegen, dass du in irgendeiner Form so sein willst, möchtest oder bist, etc. Und trotzdem würde ich gerne, also einfach nur um die Frage präzise wie möglich formuliert zu haben, wissen mit allen realen Erwartungen oder Vorstellungen, wie deine Kunst im Menschen unterschiedlich interpretiert werden kann, was das für dich in deinem Bewusstsein als Sender potenziell für die EmpfängerInnen ist, ob in Buch- oder Audioform nur sein kann.
Ja, also ne, ja, grundsätzlich begreife ich jede Kunstform als Kommunikationsform und deshalb sind für mich auch die Rollen von Sender und Empfänger, die wechseln. Also ich werde zum Empfänger, wenn Menschen auf meine Kunst reagieren und dann transformiere ich das ja auch wieder zu irgendwas. Und ja, ich streife in meinen Texten sowohl, also so vor allem jetzt in der Musik, gerne politische Diskursfelder irgendwie, streife die, greife da was aus, pflückt mir da irgendwie einen Blumenstrauß raus, macht da was mit. Aber versuch gar nicht erst einen Song zu machen, der auf genau eine Aussage zu reduzieren ist, der jetzt irgendwie eine ganz klare Appellfunktion hat, sondern zeig auch da vielleicht gerne so ein paar Ambivalenzen auf, Widersprüche und was soll das dann den Leuten bringen? In erster Linie denke ich schon an die Funktion der Unterhaltung. Und wenn es dann noch zu irgendeiner Reflexion führt, irgendein tieferer Einblick in was wir als Menschen irgendwie alle miteinander teilen, ist für mich schon ziemlich viel geleistet. In der Musik geht es einfach viel um, ist jetzt sehr redundant, aber um die Musikalität des Ganzen, sowohl was die Beats betrifft, als auch was die Sprache betrifft. Und es ist aber auch eine Form der Kontaktaufnahme. Man schafft damit in irgendeiner Weise auch einen Zusammenhang. Durch den kommunikativen Zusammenhang entsteht ein menschlicher. Vor allem bei Konzerten. Und also auch in dem Buch, ne, oder in jedem Text, den ich auch vielleicht noch schreiben werde, kann ich immer nur um diese Themen kreisen. Und dann gibt es da unterschiedliche Momente. So, und daraus lässt sich nicht eine einzige Kernaussage oder eine Appellfunktion rauslesen. Das ist nichts, was ich anstrebe. Es gibt andere Leute, die das, glaube ich, tun. Manche machen es vielleicht auch ganz gut, aber ich glaube, für mich hat das immer schnell so was Demagogisches. Da bin ich eher, Ja, da bleibe ich gerne ein bisschen ambivalent. Und bin aber auch immer so in einer Kritik mit mir selbst, irgendwie in so einer Selbstkritikschleife, dass ich weiß nicht, viele Leute kommen immer auf mich zu und lesen aus meiner Musik vor allem eine Kapitalismuskritik raus. Und es ist ja auch erstmal okay, also ja, findet auch statt, aber diese Kapitalismuskritik erfolgt hier von jemand, der ganz klar Teil hat an diesem System, der auch sich diesem System nicht irgendwie widersetzt, dagegen nicht rebelliert, keine Revolution plant, sondern im Gegenteil sogar denkt, dass es auch positive Effekte hat, mir gewisse Freiheiten gewährt, die andere Interpretationen des menschlichen Zusammenseins mir nicht gewähren. Und ne, also auch diese Kritik bitte mit einer, als vielleicht als eine Selbstkritik eher verstehen. Und ja, ich bin da manchmal, habe ich da fast ein bisschen Schiss, dass Leute das als so eine verkürzte demagogische Aufforderung dazu verstehen, jetzt irgendwie ein Schaufenster einzuwerfen oder so.
Nein, also das steigt, also die von dir ausgeführte Ambition macht sich für mich stringenter oder plausibler mit zunehmendem Eintauchen und mehrfachen Hören der Musik, wie ich finde. Na, das findet erstmal so ein Gewohnheitsprozess statt. Und dieses Demagogische, das ist faszinierend. Ich habe letzte oder vorletzte Woche ich habe mir den Namen nicht gemerkt, von irgendeiner Fitness-Influencerin gelesen oder so Mental Health-Tante, deren neues Buch jetzt sehr kontrovers aufgenommen wurde, die eigentlich erstmal so ein bisschen wie hieß nochmal, jetzt habe ich einen Blackout, der gute alte Mann, der die Benimmregeln verfasst hat, wie man Knigge mit seiner Umwelt und für Knigge, danke, danke fürs über die Straße helfen, ja, die erstmal so in Knigge 2.0 Neusprache artig geschrieben hat und in ihrem 10. Buch dann eben auch so gewisse messiasartige Züge eingenommen hat, ja, und da kann ich natürlich wesentlich mehr Kompatibilität zu der von dir ausgeführten Herangehensweise empfinden.
Ja.
Abschließenderweise.
Ja.
gerne.
Nee, ja, heutzutage, es gibt ja so eine Tendenz irgendwie, dass man, also, ne, und ich will aber auch jetzt nicht in dieses Gejammer abdriften, aber ich habe das Gefühl, ehe man sich ernsthaft mit irgendwelchen Gedanken von Menschen auseinandersetzt, haben heutzutage oft Leute dann schon Gründe parat, warum man sich einen Gedanken von genau dieser Person gar nicht erst näher anzuschauen braucht, weil die hat das und das gesagt, der hat das und das gemacht. Ja. Ne? Irgendwie Tucholsky, der Sexist, Hannah Arendt, die Rassistin oder also so, keine Ahnung. Ja. Also, ne, versteh mich nicht falsch. Ich finde diese kritischen Betrachtungen auch mit vermeintlichen Helden oder Heldinnen unheimlich wichtig, aber sie sollten nicht irgendwie diesen Sterilitätsanspruch oder Absolutheitsanspruch haben, weil, also wenn es danach geht, kann ich, glaube ich, auch die ganzen Platten, die ich habe, alle nicht mehr hören. Nee. Ja, ne, jetzt ist es doch wieder sehr holzschnittartig, was ich sage, aber
nee, ich fühl aber, was du meinst, so,
ein bisschen Ambivalenz, Toleranz, ohne dass ich damit jetzt irgendwie sagen will, dass wir Autor und Werk komplett trennen müssen oder auch, natürlich gibt es irgendwie menschliche Verfehlungen, die so sehr in Abgründe blicken lassen, dass vielleicht auf rein subjektiver Ebene mir das Werk dieser Person komplett kaputt gemacht wird und ich das einfach nicht mehr hören will. Ist ja so einfach auf individueller Ebene vollkommen nachvollziehbar, wenn jemand diesen Effekt hat. Aber ich finde, wenn wir über Gedanken reden, über Geistesgeschichte oder über eine kritische Auseinandersetzung mit Ideologien, dann wird es echt schwierig. So,
Ja, reden dann über vermeintliche Saubermänner, Sauberfrauen, die es so nie geben wird. Und,
ja, und vor denen ich auch Angst habe. Das hat dann sowas Politkommissarisches.
Genau. Also es gibt sicherlich Grenzbereiche, bei denen es uns einfach gemacht wird, ja, bei denen jemand irgendwie kristallin schlecht ist, überzeichne ich das Ganze mal, dass man sich weder mit Persona als auch Werk aufgrund Antipathie schon so gar nicht mehr beschäftigen muss. Aber mir würde es genauso gehen. Ich könnte mit vielen Menschen auch das Gespräch gar nicht erst suchen, weil finde den Fehler im Bild, dann wirst du ihn immer finden. Ja. Von daher finde ich, also was du jetzt sagtest, Geistesgeschichte, ich bin historisch sehr begeistert. Ich beschäftige mich mit diesen Menschen teilweise wertungsfrei oder einfach nur interessiert als sehr interessanten Eck oder Fokussierungspunkt dieser Zeit. Ja? Also wir reden ja manchmal, du hast jetzt Hannah Arendt gesagt, oder ob man jetzt Immanuel Kant nimmt, ja, der auch irgendwie angeblich Verfechter der Rassentheorie war. Trotzdem sind
er hat wirklich rassentheoretisches Grundlagenwissen, will ich nicht sagen, sondern Grundlagengefasel einfach. Aber er hat es auch selber dann irgendwann, ist er damit auch in die Kritik gegangen. Und abgesehen davon kann man andere Gedanken von Kant benutzen, um gegen wieder andere Gedanken von Kant zu argumentieren. Und das ist halt, ja, also das führt jetzt vielleicht zu weit, ne? Aber klar hat er verwerfliches Zeug geschrieben. Das kann man nachlesen, ganz einfach.
Ich will ja nur sagen, Nee, danke für die Verfeinerung, und wo ich aber eigentlich hin wollte, nur weil ich mich inhaltlich morgen Abend mit der historischen Figur Kant und was er gesagt hat beschäftige und erstmal prinzipiell interessiere für die Epoche, für ihn und seinen Dunstkreis als Vertreter dieser Zeit, muss ich ja nicht lupenrein deckungsgleich mit ihm einer Ansicht sein. Bei Philosophen wie Marc Aurel fällt es noch schwerer. Den kriegst du für 5 Euro ein interessantes Reklambuch, wo Dinge drin stehen, die ich auch nicht uninteressant finde. Aber natürlich würde ich jetzt nicht sagen, ich unterschreibe diesen Menschen, der hat vor über 2000 Jahren gelebt. Und also ich halte es, um die Essenz der Sache vielleicht so gut wie möglich zu benennen, wie du, ebenfalls für kritisch. Menschen in eindeutig gut oder böse zu kategorisieren, und finde, Dinge, die sie gesagt haben, kann man analysieren, ohne deckungsgleich zu 100% hinter der Person zu stehen oder sie canceln zu müssen.
Aber ich sage das auch zum Beispiel als jemand, der sozusagen schon mal sowas, also ja auch selber erfahren hat, jetzt nicht gecancelt zu werden, aber aufgrund von Aussagen in der Musik Widerstand erfahren zu haben. Und ich habe überhaupt nicht das so empfunden, dass man mich gecancelt hat, dass man mich mundtot gemacht hat, dass man mich zensieren wollte, sondern da haben Menschen ein großes Unbehagen gehabt. Ich finde auch in den meisten Punkten zu Recht. Und es hat Diskurs stattgefunden, es hat auch bei mir ein Umdenken stattgefunden, und da sage ich halt immer, bin ich dankbar, vor allem für die Leute, mit denen ich dann aber auch mal reden durfte und die nicht einfach nur gesagt haben, der Typ ist ein Unmensch. Und einfach offen bleiben, so auch wenn man einen Fehler vorgeworfen bekommt, nicht immer direkt schreien, ich werde gecancelt, sondern sich vielleicht auch mal die Argumente der Menschen anhören, womit sie da ein Problem haben. Ja.
Da haben wir auch in unserem ersten Gespräch drüber gesprochen, und ich fand es faszinierend zu sehen, weil das hast du ja jetzt gut dargelegt, und kundige Retro-Gott-Fans wissen auch darum, wie und warum du dich distanziert hast. Ich finde es immer cool, wenn Leute, die irgendwie auch deckungsgleich mit dem sind, was du jetzt machst, in aktuelleren YouTube-Kommentaren unter ersten Hass und Hoden-Tracks so ein bisschen auch schaffen, da ambivalent tolerierend ranzugehen. Also irgendwie so sagen, ja klar, er hat sich distanziert und wir verstehen das auch alles, aber dem haftet so eine unverfälschte Dopeness an. Ich kann einfach nicht verzichten, darauf verzichten, diese Tracks zu hören. Ja. Und ihr habt euch ja auch da in eine Zeitgenössigkeit damals begeben, die halt auch so gepflegter battle-kultureller Ton war. Mhm. Und von daher denke ich mal, ist das ist ja genau das, was wir gerade benannt haben. Krass, ja, das beste Praxisbeispiel saß ja auch so ein bisschen vor mir jetzt aktuell. Ich denke, du willst auch nicht, dass man dich verhaftet, schätzt den Diskurs der Menschen, die da so Opposition gemacht haben, und kannst du trotzdem auch nachempfinden, dass Leute für sich das im stillen Kämmerchen, auch wenn sie inhaltlich weiter sind, trotzdem noch abkulten und zelebrieren?
Ja, klar kann ich das verstehen. Also ich bin selber davon sehr peinlich berührt, wenn ich die Sachen höre. Aber ich finde ja auch halt manche Beats gut und so immer noch. Also so, ne? Oder auch flowmäßig und andere Lines wieder irgendwie. Und ich höre ja auch, keine Ahnung, also ich kann mir auch irgendwie das erste Snoop-Album von vorne bis hinten anhören. Und ich meine halt irgendwie zu wissen, dass, wie ich die und die Aussage aufzufassen habe, ne? Wenn aber jemand aufgrund von anderen Erfahrungen das als traumatisierend empfindet, irgendwie da so gewisse sexualisierende Sachen und sowas zu hören, dann ist es auch, nehme ich das auch hin. Aber ja, ich kann das schon verstehen. Also so, ich habe selber meine nostalgischen Momente mit anderen Platten dann halt, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht, ne? Wir haben ja darüber ja gesprochen, so in der Kunst hat auch das Widerwärtige seinen Platz. Denke ich.
Absolut.
Also, ja. Wir sind halt auch echt eklig teilweise, wir Menschen.
Ja. Ist eine Facette. Ja. Was ich vorhin schon mal eingeleitet habe, abschließend, was ich faszinierend finde, auf dein Buch zurückkommend, ich finde die Coverwahl auf jeden Fall sehr spannend mit deinem Vater, ich glaube in seinem damaligen Parteibüro mit dem Krokodil auf dem Tisch, also für ich spoiler mal nicht zu viel, mit einer absoluten Leseempfehlung und dem Link in den Shownotes verweise ich einfach darauf, diese Erfahrung selber zu machen. Für jemanden, der aber nicht reingelesen hat und den Entstehungsprozess des Bildes kennt, ist das interessant, was das hier zu Hause auch so gemacht hat. Also meine Tochter hat sich auch ganz oft daran aufgehalten und wenn man den Umschlag drauf hat, ist es ja auch noch eine visuelle Spielerei, die sich da ergibt, dem Krokodil unten und dem Gesicht deines Vaters da oben. Mhm. Und wenn der Umschlag weg ist, also sowohl meine Frau als auch meine Tochter haben es oft in der Hand gehabt und so ein bisschen rätselnd drauf geguckt, Fragen gestellt.
Ist einfach ein tolles Foto, das Fragen aufwirft,
Und eine Stimmung vermittelt. Also mit dem Hintergrundwissen des Inhaltes macht das nochmal was anderes, aber ohne, dass man den Inhalt des Buches kennt, macht es emotional erstmal was mit einem. Es hat irgendwie so einen Magneteffekt da spiegelt sich irgendwie genau das wieder. Du hast geschrieben, dein Vater hat sich nicht so wohl gefühlt, aber ich habe irgendwie ganz viel...
Man sieht es ihm auch nicht so ganz an.
Nee, ich habe so was Liebevolles für dieses Bild. Es ist, es steckt Humor drin, steckt Sympathie drin, aber auch irgendwie was Gebeuteltes und Gezeichnetes. So als ob ein Mensch in der Lage ist, diese vielen verschiedenen Stimmungen, die seine ganze Autobiografie ausmachen, unfreiwillig in seiner Körpersprache auf einmal zu transportieren. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, genau deshalb ist es ja auch zum Coverbild geworden, weil das ja erstmal bei uns einfach im Haus hing so und das auch für mich so einfach aus kindlicher Perspektive was Faszinierendes hatte, dass mein Vater da mit einem Krokodil sitzt. Und dann im Nachgang hatte das aber halt irgendwie so eine fast schon allegorische Bedeutung, dass dieses Krokodil eben auch für diese Zeit stehen kann, in der er davor gelebt hat. Und die ja auch, also in der ihm der Tod sehr nahe gekommen ist und die Gefahr. Und das Krokodil ist, ruft ja auch so Assoziationen mit Dinosauriern irgendwie, ne? So mit so prähistorischen Wesen irgendwie auf. Und ja, das fand ich irgendwie sehr passend.
Ja, absolut. Also ich meine da Anteile empfunden zu haben.
Ja.
Spur und Abweg. Heute mal zu 70% mehr ein Gespräch mit Kurt Tallert anstatt mit Retrogott, wobei das eine ohne das andere nicht denkbar wäre. Und ich möchte dir herzlich danken, dass du dir ein zweites Mal für mich Zeit genommen hast. Und,
ja, vielen Dank. Auch, dass du, dass du das Interesse mir entgegengebracht hast.
Das wird stetig anhalten, so bleibe ich neugierig und harre der Dinge, die noch kommen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, es ist sogar fast, wenn ich zurückrechne, meine Tochter ist damals einen Monat nach unserem Gespräch zur Welt gekommen. Also das heißt, wir haben uns vor fast 6 Jahren das erste Mal getroffen. Wer weiß, mit Blick in unsere 40er für den nächsten Austausch.
Alles klar, cool. Dann danke ich dir.
Sehr schön. Kurt, hau rein, ich wünsche dir alles Gute.
Jo. Alles Gute, ciao.
Ciao. Jo, und das war's dann auch schon wieder. So schnell geht die Zeit vorbei, wenn man sich amüsiert. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören der Folge genauso viel Spaß wie ich beim Führen des Gesprächs. Wie gesagt, schaut auch nochmal vorbei bei der Spendenaktion. Ich würde mich freuen, genauso wie wenn ihr auch am 4. Donnerstag den Weg zu Kollege Hartmann und meinem Podcast Nicht die Einzigen findet. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Ganz liebe Grüße gehen raus. Bis zum nächsten Mal. Und nicht zu vergessen, die Credits, die wunderschöne Musik in Intro und Outro kommt vom bezaubernden Produzent Sounds Like a Hugo. Die Grafik ist gemacht bei Kana Music und der Grund, weshalb ich immer wieder weitermache, seid ihr und die ganzen bezauberten Menschen, die mir in Alltag, Beruf und Kulturarbeit begegnen. Grüße gehen raus, haut da rein.